Wie wird die Einheit des Geistes bewahrt? Und ich habe gesagt, und wir haben gelesen, man muss fleißig sein, die Einheit zu bewahren durch das Band des Friedens. Der muss gehalten werden, der Frieden, der Friede. Und jetzt ist es so, man soll auch dafür beten. Und ich habe zwei Stellen gefunden, die uns zeigen, dass Einmütigkeit etwas ist, was Gott wirkt. Und wenn Gott etwas wirkt, dann darf man dafür beten. Zum Beispiel in 2. Chroniker 30, Vers 12, bei Hiskia lesen wir, auch über Juda kam die Hand Gottes, dass er ihnen ein einmütiges Herz gab, das Gebot des Königs und der Obersten zu tun nach dem Wort Jahwes. Hier steht klar, dass Gott ihnen das Herz, das einmütige Herz gab. Also wir dürfen beten, dass Gott auch uns ein einmütiges Herz gibt. Und also Gebet ist ein wichtiger Faktor für die Bewahrung der Einheit. Also beten wir für ein einmütiges Herz. Und auch die andere Stelle ist Römer 15, Vers 5. Der Gott der Ausdauer und des Trostes gebe euch gleichgesinnt zu sein untereinander, Christus Jesus gemäß, damit ihr in einmütiger Weise mit dem Munde den Gott und Vater unseres Herrn, Jesu Christi, verherrlicht. Also, da ist ein gewaltiger Vers, da könnte man drüber predigen, jedenfalls einige Minuten lang. Der Gott der Ausdauer und des Trostes. Er selber ist ausdauernd und er selber ist ein Tröstender. Und er soll jetzt diesen Christen geben, dass sie gleichgesinnt sind. Also es ist wieder auf Gott zurückzuführen, wenn Christen untereinander gleichgesinnt sind. Und er wünscht und betet dafür, für die Römerchristen, denn die hatten Schwierigkeiten, offensichtlich. Die Römerchristen, da war ein Teil waren Heiden, kamen aus dem Heidentum. Ein anderer Teil waren Juden gewesen, die hatten ganz verschiedene Hintergrund, ganz verschiedene Auffassungen über gewisse Fragen. Und der Römerbrief war ein Grund, um die Einmütigkeit unter den Christen herzustellen oder ihnen zu helfen, in einmütiger Art und Weise zu leben. Und hier eins der Schlussworte in Römer 15, im Römerbrief, ist hier diese Bitte oder dieser Wunsch, Segenswunsch hier, ergebe euch gleichgesinnt zu sein untereinander, Christus Jesus gemäß, damit ihr einmütig Gott lobt. Das ist ein großes Anliegen für ihn. Also das heißt, man darf dafür beten. Paulus hat es auch getan. Das Mikro ist abgeschaltet. Dankeschön. Also das war 2. Chronik 30, Vers 12 und Römer 15, Vers 5 und 6 als Nachtrag. Dann bin ich bei Punkt 6. Der Leib hat verschiedene Glieder. Wir haben schon gesagt, er hat nicht Mitglieder, aber Glieder hat er. Glieder, die verschieden sind. Und wenn sie verschieden sind, ja, wohin sind sie verschieden? Erstens in den Gnadengaben, verschiedene Gnadengaben. Das heißt, jeder Christ hat mindestens eine Gnadengabe zum Dienen. Es gibt ja mehrere Gnadengaben, auch für andere Dinge. Aber hier zum Dienen hat jeder mindestens eine Gnadengabe zum Dienen. Eine Gnadengabe ist etwas, was man gut kann. Eine Gnadengabe ist etwas Geschenktes von Gott. Bitte, es heißt nicht Geistesgabe, es heißt Gnadengabe. Man könnte auch sagen, eine Christusgabe oder Gottesgabe, es ist nicht nur eine Geistesgabe. Ja, der dreieinige Gott gibt diese Gabe. Sie ist aus Gnaden gegeben und sie ist, also ist ein Geschenk. Jeder hat eine besondere Ausrüstung bekommen. Und wir sind nicht alle gleich in den Gnadengaben. Also mit der Wiedergeburt liefert Gott auch Ausrüstung. Man darf übrigens auch später noch beten für Gnadengaben. Man darf ruhig, wenn man jetzt, es gibt ja Geschwister, die haben einen Dienst, bekommen einen Dienst und sind da hineingeworfen. Es gibt niemand anderen, der diesen Dienst macht. Und man muss den Dienst tun, aber man fühlt sich nicht in der Lage dazu. Ja, warum nicht dafür beten, dass der Herr dir die Gnadengabe gibt? Und der Herr gibt es. Sehr oft. Also verschiedene Gnadengaben. 1. Korinther 12, 4 und Römer 12, 4 und 5. Lese ich jetzt nicht. Dann verschiedene Dienste. Mit den gleichen Gnadengaben kann man verschiedene Dienste tun. Also zum Beispiel, jemand hat die Gnadengabe des Lehrens. Es kann sein, dass der Herr ihn verwendet in einem persönlichen Lehrdienst, das heißt 1:1, ein Begleiter zu sein oder ein Tutor oder wie das heißt, also jemand, der den anderen anleitet, ein Trainer. Oder man ist ein Vortragender oder man ist ein reisender Lehrer oder am Ort. Es gibt ganz verschiedene Dienste mit der gleichen Gabe. Und auch verschiedene Gebiete. Der eine lehrt stark und besonders stark jetzt, was Frauen betrifft und Kinder. Also da die Frauen dürfen auch lehren. Wisst ihr das? Frauen dürfen auch lehren. In der Versammlung nicht. In der allgemeinen Versammlung nicht, aber die Frauen haben auch einen Lehrdienst und vor allem Frauen fragen, Kinder fragen. Ja, die älteren Frauen haben einen Lehrauftrag für jüngere Frauen. Und ihr habt keine älteren Frauen, oder? Holt euch ein paar. Ja. Ladet ältere Frauen ein. Es gibt ja Geschwister, die wirklich auch da was zu sagen haben, Schwestern, die was zu sagen haben. Und die Frauen, die jüngeren Frauen haben die Verantwortung, die Kinder zu lehren. Und die Väter auch, aber die Frauen verbringen mehr Zeit mit den Kindern. Also Lehrgabe heißt auch verschiedene Dienste oder andere Gaben. Ja, Gnadengabe des Aufrufens zum Beispiel. Also es gibt Geschwister, die sind einfach begabt im motivierenden Aufrufen. In unserer Bibel steht ermahnen. Ich mag das Wort ermahnen nicht, weil es negativ klingt. Eine Ermahnung in der Firma bekommst du knapp, bevor es dich rauswerfen, oder? Das Wort im Griechischen heißt das gleiche Wort, wie für den Heiligen Geist verwendet wird, der Paraklet, Parakaleo, heißt der Aufrufer, Zurufer, Tröster. In diesem Sinne, also ist das zu verstehen. Das ist eine Gnadengabe, Römer 12 steht das. Gnadengabe des Aufrufens oder Gnadengabe des Dienens und des Helfens. Das ist eine sehr vielseitige Gnadengabe. Diese praktischen Gnadengaben werden manchmal ein bisschen übersehen, aber sie sind so wichtig. Gnadengabe des Helfens, da gibt es sehr viele verschiedene Dienste des Helfens. Ja, in allerlei Sachen und des praktischen Dienens mit der Hand oder mit der Praxis. Die brauchen wir unbedingt. Und Gnadengabe des Vorstehens, Gnadengaben der Barmherzigkeit, Barmherzigkeit üben. Es gibt Leute, die können sich gut einfühlen in andere. Mitfühlen. Ja, also verschiedene Dienste mit diesen Gnadengaben. Und dann, wenn man gewisse Dienste tut, vielleicht Leute, die den gleichen Dienst tun, gibt es verschiedene Wirkungen. Also das kann sein, dass der eine und die andere, zwei Schwestern tun den gleichen Dienst, da ist eine andere Wirkung oder mehr Wirkung oder verschiedene Wirkungen. Ja. Der Herr, das macht der Herr. Das ist nicht unsere Verantwortung, wie viel Frucht entsteht und wie viel Wirkung entsteht durch unseren Dienst. Der Jeremia war genauso treu wie die Jünger Jesu, wie der Apostel Paulus. Jeremia hat nicht viel Frucht gesehen. Petrus und Paulus haben sehr viel Frucht gesehen von ihrer Arbeit. Noah hat auch nicht viel Frucht gesehen von seiner Arbeit, aber die waren genauso treu. Also das muss gar nicht damit zusammenhängen, dass sie einen schlechten Dienst tun, wenn wenig Wirkung ist. Überhaupt nicht. Das ist eine Führung Gottes, wie viel Wirkung entsteht durch unseren Dienst. Also da ist also eine große Verschiedenheit da und wir müssen Acht geben, dass wir nicht meinen, es müssen alle evangelisieren und das sind nicht alle. Natürlich soll jeder Christ ein Zeuge sein und seinen Mund aufmachen, dass Jesus Christus, wer über Jesus Christus, wer er ist und warum er erlöst ist und warum, ja, was der Herr getan hat. Aber nicht jeder hat einen evangelistischen, speziellen evangelistischen Dienst. Wir dürfen nicht meinen, ja, alle haben den gleichen Dienst, den ich habe. Wir denken oft, wir denken oft, wir, so wie wir es machen und wie wir Angaben haben, müssen das andere auch. Das geht nicht. Also von daher brauchen wir Geduld auch miteinander und eine richtige Schau vom Leib. Können nicht alle Auge sein und können nicht alle Hand sein. Das, was du am Leib, nein, deine Gnadengabe, die du hast, gibt dir einen Platz am Leib. Das Auge hat eine Gnadengabe zu schauen. Und Gott hat gemacht, dass das Auge am Kopf sitzt. Ja. Er hätte auch machen können, dass das Auge auf der Fußsohle sitzt. Aber das wäre nicht gut für das Auge. Ja. Deshalb hat er es dann auf den Kopf gesetzt. Das heißt, wenn du eine Gnadengabe hast, dann hat Gott dir auch damit einen Platz bestimmt im Leib Jesu Christi. Und das ist deine Rolle. Deine Gnadengabe bestimmt deine Rolle, die du ausübst in der Gemeinde. Vielleicht hast du mehrere Gnadengaben und weißt es nicht. Dann bist du vielseitig. Das gibt es auch. Paulus war auch recht vielseitig. Aber der Herr bestimmt, so wie der Herr jedem zuteilt. Und deshalb ist es wichtig, dass wir füreinander beten. Und auch einander helfen. Da gibt es einige Brüder, die sehen das. Die sehen, der ist begabt. Er selber sieht es nicht, dass er begabt ist. Ja? Vielleicht es gibt solche Leute, die sagen, die denken von sich, sie können gar nichts. Aber sie können was. Ich habe gestern von meinen Kindern erzählt, da gibt es auch, ich habe Kinder, wo man sich am Anfang dachte, ja, was können die überhaupt? Ja? Wo ist der gut? Ja, meine Frau hat mir gesagt, wo ist der gut? Sag ich, du, irgendwo ist jeder Mensch gut. Wir müssen nur schauen, wo er gut ist. Und dann merkt man, wenn man ein bisschen nachdenkt, oh, der hat Stärken, ganz woanders. Ja, nicht in Mathematik und nicht in Deutsch, aber ganz woanders. Ja. Und da hat er große Stärken, viel größere Stärken als wir, Erwachsene. Also wenn jetzt Brüder da sind, die oder Schwestern da sind, die sehen, der ist begabt auf dem Gebiet, dann muss der ermutigt werden, in dem Gebiet zu arbeiten. Timotheus war sehr schnell entmutigt und Timotheus braucht einen Paulus, der ihm sagt, Timotheus, bleib dran und halte das Feuer am Brennen. Das Feuer, das Gott dir gegeben hat. Lass das nicht auslöschen. Die Gnadengabe, 2. Timotheus 1, Vers 7. Erhalte am Brennen die Gnadengabe Gottes in dir, die in dir ist. Der Leib hat verschiedene Glieder und wir sollen einander helfen, dass jeder seine Rolle sieht, seinen Platz sieht, seinen Dienst. Das ist der Vers dazu, 1. Korinther 12, Vers 4 bis 6. Es sind verschiedene Gnadengaben, aber es ist derselbe Geist. Auch sind verschiedene Dienste und es ist derselbe Herr. Und es sind verschiedene Wirkungen, aber es ist derselbe Gott, der alles in allen wirkt. Der alles in allen wirkt. Gott ist es, der in jedem Einzelnen am Werk ist. Und jegliche Wirkung, die entsteht durch unseren Dienst, ist von Gott gewirkt. Und übrigens, nur das, was Gott wirkt, wird bleiben. Nur das, was Gott durch uns getan hat, wird bleiben. Alles andere wird vergehen. Deshalb ist es uns so ein großes Anliegen, dass Gott uns verwendet. Und jeder Christ hat dieses Anliegen. Das ist auch eine Wirkung des Geistes Gottes. Dass wir das Anliegen haben, dem Herrn zu dienen, und zwar fruchtbar zu dienen. Jeder von uns möchte sein Leben einsetzen für etwas, das länger dauert als unser Leben, unser irdisches Leben. Jeder von uns hat den Wunsch, etwas zu tun, was das Leben überdauert. Und das sind die Dinge, die der Herr Jesus durch uns wirkt. Das wird anhalten, das wird überdauern. Siebtens. Der Leib ist eine Versorgungs- und Pflegestätte. Das heißt, im Leib, da werden Glieder versorgt und gepflegt. Mit Nahrung im irdischen Leib, mit Nahrung versorgt und pflegen tut man es auch. Waschen und so weiter, eincremen und ich weiß nicht, was die Leute alles tun. Jedenfalls, der muss gepflegt werden. Und einerseits ist es der Herr, der das tut, der den Leib versorgt und pflegt. Andererseits sind es aber auch die anderen Glieder oder die Glieder, die sich gegenseitig nähren und versorgen und pflegen. Die Bibelstellen Epheser 5, Vers 29, der Herr nährt und pflegt die Gemeinde, steht da. Epheser 5, Vers 29. Jeder hat einen eigenen Leib und er nährt ihn und pflegt ihn, so wie auch der Herr die Gemeinde nährt und pflegt. Epheser 1, Vers 22. Die Gemeinde, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen füllt. Herrlicher Satz. Der alles in allen füllt. Der Herr Jesus füllt alles in meinem Leben. In jedem Einzelnen füllt er alles auf. Das ist wie ein Gefäß, ja, das angefüllt wird. Mit seiner Versorgung, mit seiner Kraft, mit seinen Wirkungen. Er füllt alles in allem. Und dann die Glieder untereinander, da haben wir Epheser 4, Vers 16. Die sind auch, die versorgen einander und helfen einander. Epheser 4, Vers 16. Den muss ich vorlesen. Wir wollen später, wir kommen zwar noch darauf zurück, aber Epheser 4, 16. Von ihm aus wird der ganze Leib wohl zusammengefügt und zusammengeschlossen durch jedes versorgende Gelenk. Also von Christus aus wird der ganze Leib zusammengefügt und zusammengeschlossen durch jedes Gelenk. Also der Leib hat Gelenke. Das sind die Verbindungsstellen. Von Glied, ein Glied und ein anderes Glied, die treffen sich beim Gelenk. Und das ist die Verbindungsstelle. Das heißt, aber unser Leib, der geistliche Leib, wir sind ja Leute, die sich selbstständig machen können. Das heißt, wenn wir zusammenkommen, dann kommen die Glieder zusammen, wie wenn jetzt ein Glied das andere hier trifft. Ja, der eine Teil vom Finger trifft den anderen Teil. Und dort, wo sie zusammenkommen, dort ist ein Gelenk, dort geschieht etwas. Dort geschieht eine Verbindung und die helfen einander, damit die funktionieren. Und so ist es im Geistlichen auch. Das heißt, wir kommen zusammen, wir treffen uns irgendwo und irgendwie und dann dienen wir uns und versorgen uns. Das Ganze geschieht in Liebe, das heißt in selbstloser Weise. Der eine für den anderen. Auf diese Weise baut sich der Leib selbst, heißt es in Epheser 4, Vers 16 zum Schluss. So dass er sich selbst baut. Also der Leib baut sich selbst. Nicht nur der Herr baut den Leib, sondern auch der Leib baut sich selbst. Epheser 4, 16 am Ende. Und zwar geschieht das in Liebe. Zweite Stelle, 1. Korinther 14, 26. Wann immer ihr zusammenkommt, hat jeder von euch etwas. Also wenn wir zusammenkommen, dann sollten wir uns, bevor wir zusammenkommen, sollen wir vorbereitet sein. Wir sollen was haben. Wir bringen was mit in die Versammlung. Oder vielleicht treffen wir uns nur zu zweit. Dann sollen wir auch was mitbringen, ja, zu dem Treffen. Wenn ihr zusammenkommt, hat jeder etwas. Er hat einen Psalm, das wäre jetzt ein Liedbeitrag, eine Lehre und so weiter. Alles geschehe zur Erbauung. Alles, was wir also so tun untereinander, soll zur Erbauung sein. Nicht einfach, ja, weil es einfach dazugehört, ja, singen wir halt irgendwas, sagt einer, ja, singen wir was. Nein, wir singen nicht irgendwas. Wir tun das jetzt ganz bewusst. Wir stehen vor Gott und wir tun das in dem Wissen, Gott wird erbaut und wir werden erbaut durch das, was wir singen. Das heißt, wir singen etwas, was dem anderen hilft, was uns selber auch hilft. Der Inhalt nämlich des Liedes. Deshalb, in der Gemeinde Jesu gibt es nur Arbeiter, keine Individualisten. Bei den Bienen, da gibt es Arbeiter und andere, aber bei uns gibt es nur Arbeiter. Gott wird gebaut im Sinne von, dass er sich freut, dass er gelobt wird. Wenn er gelobt wird, dann ist es für ihn etwas, was ihm Freude bereitet und was ihn ehrt, Ehre bereitet. Das ist auch in diesem Sinne, das Wort bauen wird da nicht verwendet in der Bibel, das war ein bisschen zu viel gesagt. Also er wird erfreut und er wird erquickt, er wird gelobt, geehrt. Das ist gemeint.
In 3. Mose ist es auch so, dass die Opfer
Ja, das ist interessant.
Also er sagt, eure Speise ist meine Speise und mein Wohlgeruch für mich.
Ja.
Also er wird Satan unser Opfer.
Gott wird Satan unser Opfer. Das ist schön. Danke. 3. Mose. Sind dazu noch Gedanken oder Fragen? Der Leib als Versorgungsstätte und Pflegestätte. Das ist ein Krankenhaus, oder? Wir sind keine vollkommenen Leute. Das ist eine Arbeitsstätte, Pflegestätte. Bitte nicht erwarten, dass es eine fertige Sache ist. Gemeinde Jesu ist immer im Werden. Und wenn sie gut ist, dann kommen immer wieder neue dazu. Wenn es funktioniert, kommen neue dazu. Da gibt es immer Arbeit. Ja. Und die anderen, die schon länger im Glauben sind, die sind auch nicht fertig. Wir sollen nicht meinen, wir kommen zu dem Punkt, wo wir keine Hilfe mehr brauchen. Es ist eher so, man kommt sich vor, als ob man immer mehr Hilfe braucht. Ja. Immer mehr Abhängigkeit vom Herrn und auch von Mitgeschwistern. Wir brauchen einander. Es geht nicht anders. Achtens, der Leib ist eine Dienstgemeinschaft. Also nicht nur Pflege und Versorgung, sondern auch Dienst. Das habe ich schon ein bisschen angesprochen. Aufgrund der Einheit mit dem Haupt und aufgrund der Zurüstung durch begabte Glieder geschieht ein gegenseitiger Dienst zur Erbauung. Epheser 4, Vers 11, Christus selbst gab die einen zu Aposteln, andere zu Propheten, andere zu Evangelisten, andere zu Hirten und Lehrern. Also, das sind jetzt vor allem Führende, die hier genannt werden, leitende Personen, Aposteln, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer waren leitende, hatten leitende Stellung. Solche Menschen sind auch eine Gabe. Paulus hat sich verstanden als eine Gabe an die Gemeinde. Du selber bist eine Gabe für die anderen, als Person. Die anderen brauchen dich, weil der Herr dich verwendet. Das muss uns nicht stolz machen, aber wir dürfen uns freuen darüber, dass der Herr uns verwendet, obwohl wir doch Sünder sind. Der eine am Ort, der andere überörtlich. Das gibt es. So oder so, wie der Herr führt. Hier ist der Vers, geht's weiter. Zu Hirten und Lehrern. Zum Zweck der Zurüstung, Vers 12. Zum Zweck der Zurüstung der Heiligen. Gott hat hier Menschen gegeben, die sollen helfen, dass die Heiligen zugerüstet werden. Zum Werk des Dienstes. Warum sollen die Heiligen zugerüstet werden? Damit sie jetzt ein Dienstwerk tun. Das heißt, damit sie fruchtbaren Dienst vollbringen oder einfach einen Dienst vollbringen, den der Herr ihnen zugewiesen hat. Wie viel Frucht entsteht, das ist dem Herrn überlassen. Und wozu soll der Dienst geschehen? Zum Bauen des Leibes. Also damit der Leib gebaut wird. Der Leib Christi. Wie weit soll er gebaut werden? Bis wir alle hingelangen mögen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes. Das heißt, bis wir alle das Gleiche glauben. Gar keine Meinungsverschiedenheiten mehr. Und zur Erkenntnis des Sohnes Gottes. Manche meinen, ich suche mir nur die alle meiner Meinung sind und mit denen lebe ich zusammen, alle anderen schließe ich aus. Das ist nicht sinnvoll. Denn die anderen, die andere Meinung sind, könnten eine Hilfe sein. Erstens, dass ich lerne, geduldig zu sein. Und zweitens, vielleicht haben sie sogar etwas, wo meine Erkenntnis auch wachsen kann. Wir berauben uns, wenn wir nur unter uns bleiben und niemand anderen anhören. Nein, der hat nicht unsere Meinung, hören wir nicht an. Dann berauben wir uns. Das ist nicht gut. Die Geschichte der Gemeinde Jesu ist voll von solcher Art. Man schließt sich ab, man schließt sich ein, nur wir. Ja, wir haben die Wahrheit, nur wir alleine. Und wir wollen keine anderen hören, die anderen sind alle ihr Lehrer. Das mag schon sein, dass sie was Falsches haben, aber vielleicht haben sie auch etwas Richtiges. Dann kann ich auch da etwas lernen. Wenn der Luther und der Calvin und der Zwingli miteinander gesprochen hätten und sich Schulter an Schulter über die Bibel gebeugt hätten, hätten sie alle drei was lernen können über das Mahl des Herrn. Jetzt, was haben sie gemacht? Sie haben sich nicht getroffen, sie haben sich befetzt mit Schriften. Einer schreibt gegen den anderen. Ja. Schade. Da hätte der Luther wirklich was lernen können. Der Zwingli sicher auch. Bis wir alle hingelangen mögen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, dass alle den Sohn Gottes erkennen, so wie er wirklich zu erkennen ist. Zu einem erwachsenen Manne, zum Größenmaß der Fülle des Christus, das ist ein ungewohnter Ausdruck. Also alle sollen so groß werden wie Jesus Christus. Wie groß ist der Jesus Christus? Ja, vielleicht 1,80. Also alle sollen 1,80 werden, jetzt im Längenmaß gesprochen. Aber jetzt, wenn wir das jetzt übertragen, das Bild, heißt es, alle sollen so im Charakter so werden wie er. Ja, das ist gemeint. Alle sollen hinwachsen, das kleine Kind, oder? Das ist 1,50 Meter oder 1,30 Meter, ja, ein Meter. Und das wächst jetzt heran bis zum Vater, bis zur Größe des Vaters, manchmal drüber hinaus. Aber bei uns ist das nicht so. Wir wachsen nicht über Jesus Christus hinaus, das geht nicht. Aber wir wachsen zu ihm heran. Ja. Das heißt, im Charakter gesprochen. Wir sollen so werden wie Christus in unserem Charakter. Sind da noch Fragen, Gedanken zu dem Vers? Dann neuntens. Der Leib ist auf Abhängigkeit angelegt, abhängig vom Haupt und abhängig voneinander. Das ist sehr schön dargestellt durch den Leib. Der ganze Körper ist abhängig, wird regiert von dem Kopf, vom Gehirn. Und nicht nur vom Gehirn, auch die Glieder untereinander helfen einander. Ja. Der Finger hilft dem Auge, den Spieß rauszuziehen aus dem Auge. Ja. Und da braucht es die Finger dazu. Und so brauchen wir alle einander. Wieder der Vers, Epheser 4. Jetzt noch ein Vers weiter, Vers 15 bis 16. Als solche aber, die wahrhaftig sind in Liebe, mögen wir in allem wachsen zu ihm, der das Haupt ist, der Christus. Zu ihm hin. Vers 16. Von dem aus der ganze Leib wohl zusammengefügt und zusammengeschlossen, das heißt verbunden, durch jedes versorgende Gelenk, entsprechend dem Wirken eines jedes Teiles, in einem ihm zugemessenen Maße das Wachstum des Leibes zustande bringt, sodass er sich selbst baut in Liebe. Huch! Was für ein Vers! Wisst ihr, manche Verse in der Bibel sind deshalb kompliziert, damit man nicht zu schnell lesen. Gott hat gesagt, Paulus, schreib es kompliziert, damit die es dann lesen, damit die das fünfmal lesen und drüber nachdenken. Mach lange Sätze, Paulus, damit die Leute langsamer lesen. Gott hat ihn eindeutig geführt beim Schreiben. Seid ihr einverstanden, dass Gott Paulus geleitet hat, als er schrieb? Also wollen wir die langen Sätze akzeptieren. Manche Bibelübersetzer sagen, nein, lange Sätze weg, wir machen überall einen Punkt und fangen einen neuen Satz an. Aber warum? Paulus hat lange Sätze geschrieben, bleiben wir bei den langen Sätzen. Kein SMS. Gut, wenn man einen langen Satz hat, muss man den Hauptsatz suchen und die Nebensätze. Und das braucht ein bisschen Zeit, braucht ein bisschen Grammatik. Also lernen wir Grammatik. Beziehungsweise hier sind ja Leute sowieso, die sich gut auskennen in Grammatik. Aber hier haben wir, ich habe den Satz gar nicht, den ganzen Satz, weil ich habe jetzt schon in der Mitte begonnen bei dem Satz. Aber das ist die letzte Hälfte des Satzes und wir nehmen nur diese Hälfte des Satzes, Vers 15 und 16. Also, wir sollen in allem hinwachsen zu ihm hin, das ist klar. Zum Haupt. Und jetzt Vers 16. Das Haupt, von dem aus der ganze Leib, und jetzt wo geht der Satz weiter? Von dem aus der ganze Leib, jetzt muss ich suchen, das ist dazwischen, da unten. Von dem aus der ganze Leib das Wachstum des Leibes zustande bringt. Jetzt habe ich den den Hauptnebensatz, muss ich sagen, weil das ist ja eigentlich ein Nebensatz. Jetzt habe ich den Hauptgedanken in dem Satz hier. Von Christus aus wird der ganze Leib, von Christus aus bringt der ganze Leib das Wachstum des Leibes zustande. Von Christus aus geschieht alles. Und der ganze Leib trägt dazu bei, dass der ganze Leib wächst. Ein Christ für den anderen. Aber alles unter der Regierung Jesu Christi. Und jeder entsprechend seinem Wirken. Das heißt, jeder hat einen Dienst oder hat eine Gnadengabe. Jeder entsprechend seinem Wirken. Mit dem gemessenen Maß. Jeder hat ein Maß. Der eine, der kann viel. Der eine wird nicht so schnell müde. Der andere wird schnell müde. Dann denkt man sich, ja, der ist geistlicher, weil er nicht so schnell müde wird. Falsch. Der ist nicht geistlicher. Der hat eine bessere Konstitution. Und wir sollen nicht neidisch sein. Gott hat uns unsere Konstitution gegeben. Wir brauchen mehr Schlaf. Ist auch wichtig. Sonst könnten wir das Wenige, was wir tun, auch nicht tun. Übrigens habe ich vor ein paar Tagen ein Buch gelesen über Schlafen. Also ein Kapitel. Und da schreibt der Wissenschaftler, dass Schlafen ganz wichtig ist. Also man soll nicht meinen, wenn man beim Schlaf spart, dass man beim Leben dann spart. Ach, dass man dann mehr tun kann. Das ist nicht so. Unser Gehirn braucht den Schlaf. Weil im Schlaf verarbeiten wir die Dinge, die wir aufgenommen haben. Studenten zum Beispiel, ja, sind einige da. Bitte viel schlafen, vor allem vor den Prüfungen. Viel schlafen, nicht wenig schlafen. Das ist gerade verkehrt, oder? Weil im Gehirn, im Schlafen arbeitest du das, was du am Abend gelernt hast. Das arbeitest du auf und verfestigt sich. Und nachher bist du bei der Prüfung gut. Wenn du wenig geschlafen hast, hast du das nicht und dann fehlt dir alles in der Prüfung. Also Schlaf nicht unterschätzen, bitte. Übrigens, wir haben auch den Auftrag, wir haben einen Schöpfungsauftrag. Und der Schöpfungsauftrag heißt, dass wir die Schöpfung, die Gott gegeben hat, die sollen wir nicht kaputt machen. Also bitteschön, unser Körper ist von Gott geschaffen und wenn wir nicht schlafen, dann sind wir ungehorsam. Dann geben wir dem Körper nicht das, was er braucht und er wird schneller kaputt. Also gut, es gibt Zeiten, wo der Herr das führt. Es gibt immer, wo man mal eine Nacht nicht schlafen kann, weil einfach so viel zu tun ist oder weil ein Notfall ist, dann schlafen wir mal die Nacht nicht. Aber die nächste Nacht dafür müssen wir wieder schlafen. Also nicht meinen, ich habe früher immer gedacht, das sind so gewaltige Leute, die kommen mit wenig Schlaf aus und die sind so hingegeben und da wollte ich das einfach nachmachen. Und habe gemerkt, das geht nicht. Da habe ich wenig geschlafen und da habe ich den ganzen Tag, der nächste Tag war verhaut. Ich wollte irgendwas studieren und lesen, bin eingeschlafen dabei. Oder jedenfalls immer wieder habe ich gemerkt, ich lese den Satz immer wieder den gleichen Satz. Ja. Komm nicht weiter.
Frage, wie ist das mit den Müttern mit kleinen Kindern? Wenn die nachts nicht schlafen, dann kriegen die Mütter ja auch ihren Schlaf nicht. Und trotzdem muss ja der Haushalt funktionieren. Und,
genau. Das ist ein Sonderfall. Klar. Das ist ein Sonderfall in der Nacht. Wenn ich in der Nacht nicht schlafen kann, dann brauche ich irgendwann am Tag, ich kann ja dafür beten, dass irgendwo ich dann. Also der Tagesschlaf so zwischendurch ist übrigens ganz gesund. Haben die Chinesen herausgefunden. Die haben sogar Schlafstätten eingerichtet für den Mittagsschlaf. Ja, die Arbeiter arbeiten am Nachmittag viel besser, wenn sie 15 Minuten oder eine halbe Stunde schlafen zu Mittag, haben sie eingerichtet. Viele Firmen, da schlafen die Leute zu Mittag ein paar Minuten oder 30 Minuten. Ja. Also, aber auch als Mutter, wir brauchen den Schlaf. Und dafür beten am besten. Wenn man merkt, man schafft es nicht, einfach dafür beten. Herr, schenk mir Gelegenheit, wo ich schlafen kann. Und dann gibt es. Der Herr gibt das. Der weiß ja, was wir brauchen. Der Herr ist so gütig und weiß genau, was wir brauchen. Und dann darf ich darum beten. Und wenn ich keine Zeit habe zum Beten, dann bet für Zeit fürs Beten. Der Herr schenkt uns das, wirklich. Wenn wir etwas bitten in seinem Willen, dann wird er unser Gebet erhören. Und das ist in seinem Willen. Und dann, das dürfen wir... Da dürfen wir ihn beim Wort nehmen. Sagen, Herr, du hast gesagt, das ist in deinem Sinn. Dann bitte ich dich dafür. Also der ganze Leib vollbringt das Wachstum des Leibes, sodass er sich selbst baut in Liebe. Also hier nochmal aufgeschlüsselt, abhängig vom Haupt. Der hat alles zusammengefügt und vereinigt oder verbunden. Abhängig voneinander, ein Glied, die Glieder beim Gelenk reichen einander helfend die Hand. Elberfelder sagt, sie tun Darreichung, glaube ich, heißt das. Wo ein Glied dem anderen Darreichung tut. Sehr schön übersetzt. Ein Glied reicht dem anderen helfen die Hand. Jedes Glied ist für jeden da, so wie der Herr führt. Ich kann nicht für jeden natürlich, ich kann nicht für jeden Christen auf der Welt da sein. Das geht nicht, aber der Herr führt mich. Und man kann nicht sagen, das ist mein Monopol, da arbeite ich und die anderen dürfen da nicht arbeiten. Das ist mein Jünger und wehe, wenn ein anderer meinen Jünger noch bejüngert. Das geht nicht, so nicht. Jeder darf entsprechend den Gnadengaben, entsprechend dem von Gott zugewiesenen Wirkungskreis, jeder hat einen Wirkungskreis, ob groß oder klein. Der eine ist krank und hat vielleicht einen kleinen Wirkungskreis, dann soll er danken dafür und nicht unzufrieden sein. Der Herr wird ihn in diesem Bereich segnen. Der andere hat einen großen Wirkungskreis. Der Leib baut sich auf diese Weise selbst. Wachstum geschieht in der Atmosphäre der Liebe. Das ist die, da gedeiht etwas. Wo Liebe stattfindet, da gedeiht etwas. Ich habe ein Wort hier von Bruder Herbert Janssen. Das habe ich mir aufgeschrieben. Es war so ein Gespräch, wo wir miteinander geredet haben. Liebe erfordert es, so wenig wie möglich Negatives zu sagen. Sie deckt zu. Das Volk Gottes ist heute nicht bereit zu leiden und etwas hinzunehmen. Es mangelt an Sensibilität. Es fehlt so oft dieses Stehen vor dem Herrn. Insensibilität, also Unempfindlichkeit, Unempfindsamkeit, ist eine Sache der Unwissenheit. Das ist die Tragik. Es gibt viel zu viel Recht, man rechtfertigt sich zu viel. Ja? Man ist nicht sensibel für den Herrn. Man rechtfertigt das, was man tut. Und, ja, wenn es einen anderen ärgert, dann ist er selber schuld und so weiter. Man ist nicht feinfühlig genug. Jetzt Römer 15. Ja, das muss ich lesen. Römer 15, Vers 7. Darum nehmt einander an. Im Griechischen heißt es, nehmt einander zu euch hin. Das heißt vorbehaltlos. Macht die Tür auf, innerlich. Darum nehmt einander an, vorbehaltlos an, so wie auch der Christus uns vorbehaltlos angenommen hat, zu Gottes Verherrlichung. Aber ich sage, Christus ist ein Diener der Beschneidung geworden. Wo ist es jetzt noch? Entschuldigung. Das ist Vers 7 in Verbindung mit den Versen vorher. Vers 3, denn auch der Christus, oder Vers 2, denn jeder von uns gefalle dem Nächsten zum Guten, zur Erbauung. Denn auch der Christus gefiel nicht sich selbst, sondern es war so, wie geschrieben ist, die Beschimpfungen derer, die dich schimpfen, fielen auf mich. Die Beschimpfungen derer, die dich beschimpften, sind auf mich gefallen. Denn so viel zuvor geschrieben wurde, das wurde zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir durch die Ausdauer und den Trost der Schriften die Hoffnung festhalten. Aber der Gott der Ausdauer und des Trostes gebe euch, gleichgesinnt zu sein. Also, wir sollen einander so annehmen, wie Christus uns angenommen hat. Wie hat Jesus Christus gelebt? Was hat er getan? Er hat sich nicht für sich selbst zu gefallen gelebt. Der hat sich beschimpfen lassen. Und wir dürfen dem Herrn Jesus nachfolgen. Manchmal darf man sich auch von einem Gläubigen beschimpfen lassen. Jesus hat nicht zurückgeschlagen. Und wenn es Konflikte gibt, nicht den Konflikten aus dem Weg gehen, sondern bereit sein zu leiden. Bereit sein zu leiden, sich dem Konflikt stellen. Nicht um den anderen niederzumachen, sondern bereit sein zu leiden. Und Paulus gibt uns Jesus Christus als Vorbild. Ich weiß, wie wir handeln, oder? Wir laufen davon. Und was nicht passt, so, dann laufe ich davon. Liebe erfordert es, so wenig wie möglich Negatives zu sagen. Es ist wirklich wahr. In der Ehe auch. Es gibt so viel Negatives, was man sagen kann. Liebe deckt zu. Liebe erfordert es, so wenig wie möglich Negatives zu sagen. Sie deckt zu. Das Volk Gottes ist heute oft nicht bereit zu leiden und etwas hinzunehmen. Es mangelt an Feinfühligkeit, Sensibilität. Es fehlt dieses Stehen vor dem Herrn. Und wenn wir das beachten, dann da bewahren wir die Einheit. Das ist das Band des Friedens. Wie lange haben wir noch? Ja, wir haben noch. Bis 7:45. Geht's noch? Seid ihr noch alle da? Hier, das bitte, das muss jetzt nicht, das können wir nicht nachschlagen. Was ich jetzt mal getan habe, ich habe das Wort einander gesucht. Das kann man sehr leicht suchen in der Konkordanz. Und da ist mir aufgefallen, wie oft das Wort einander vorkommt. Und das ist gerade das Wichtige. Nicht irgendwo, das ist nicht, Gemeindeleben heißt nicht Besuchen von Veranstaltungen. Nein, im Neuen Testament heißt Gemeindeleben füreinander da zu sein. Und dieses Einander kommt so oft vor, ich lese euch vor. Einander grüßen. Man denkt, das ist nicht wichtig. Hi, hoi. In der Schweiz sagen sie hoi. Aber das ist mehr. Grüßen ist mehr. Grüßen ist dem anderen was wünschen. Ich wünsche dir, dass Gott dich segnet. Ich wünsche dir, dass Gott dich behütet. In Österreich sagen wir, wenn wir auf Wiedersehen sagen, Pirti. Aber diese Abkürzung, Pirti heißt eigentlich, es behüte dich Gott. Ich wünsche dir, dass Gott dich behütet auf deinem Weg. Man kann sie auch auf Hochdeutsch sagen, ein bisschen ausführlicher. Ich wünsche dir eine gesegnete Mahlzeit. Einander grüßen. Das macht Paulus, wenn man schauen möchte, wie Paulus grüßt, dann soll man Römer 16 lesen. Der grüßt die Leute mit Namen und dann fügt er noch was hinzu. Grüß die Maria, die hat gearbeitet in dem Herrn. Grüße die Persis, die hat viel gearbeitet in dem Herrn. Und die andere, die ist eine Mutter gewesen für mich. Und so weiter. Aufnehmen. Einander aufnehmen. Den Vers habe ich gerade vorher gelesen. Nehmt einander auf. Einander wertschätzen. Also einander aufnehmen heißt, einander die Herzen aufmachen und wirklich reinlassen. Ohne Abstand. Ohne Vorbehalt. Einander wertschätzen. Also einer achtet den anderen höher. Was heißt das? Das heißt, dass ich mir, was die Praxis betrifft, ich mich so verhalte wie ein Sklave dem anderen gegenüber. Das heißt, dass ich bereit bin, dem anderen zu dienen, dann stelle ich ihn höher als mich selbst. Der Herr Jesus hat das auch gemacht. Er hat den Jüngern gedient. Andere wertschätzen. Andere einander ehren. Einander ehren. Römer 12, Vers 10. Einander höher achten. Philipper 2, Vers 3. Habe ich gerade erwähnt. Einer achtet den anderen höher. Einander sich unterordnen. Einander. Das heißt, hier ist nicht die Ehebeziehung gemeint und hier ist nicht die Kinder- und Elternbeziehung gemeint und hier ist nicht die Chef- und Angestellterbeziehung gemeint, sondern hier ist der gewöhnliche Umgang miteinander gemeint. Und der soll geprägt sein von, dass man bereit ist, dem anderen zu dienen und sich zu unterordnen, den unteren Weg zu gehen. Galater 5, Vers 13, einander dienen. Einander dienen im Griechischen, douloio heißt wie Sklaven dienen. Sklavendienst leisten. Einander Lasten tragen. Galater 6, Vers 2. Einer trage den Last des anderen. Einander ertragen. Epheser 4, 2, Kolosser 3, 13. Einander die Füße waschen. Wörtlich oder im übertragenen Sinn, oder einander die Schuhe putzen oder sowas ähnliches. Ertragen heißt sich aushalten. Ertragen, darunter bleiben. Ertragen, nicht gleich dem anderen drüber fahren. Nicht gleich den anderen verändern wollen. Das können wir sowieso nicht, in der Ehe schon gar nicht. Wir sind nicht dazu da, um einander zu erziehen. Die Kinder sollen wir erziehen. Aber wir einander tun uns nicht erziehen. Wir tun uns einander lieben und manche muss man tragen und manche muss man ertragen. Tragen, tragt die Schwachen. Ertragen muss man eine Situation aushalten oder einen Menschen aushalten. Das kann einem schon mühsam vorkommen, aber da, der Herr Jesus gibt die Kraft dazu. Und das ist die Liebe von Jesus Christus. Schwierige Situationen ertragen. Einander ertragen, einander vergeben. Epheser 4, Vers 32, Kolosser 3, 13, Hebräer 12, 15. Ich bin mir nicht sicher, ob die letzte Stelle die richtige ist. Vielleicht ist die runtergerutscht. Hebräer 12, 15, denke ich, handelt nicht von Vergebung. Kann jemand nachschlagen? Bitte? Eben, die sollte man streichen, die Stelle. Ich glaube, da heißt es Aufsicht führen. Aha, deshalb. Oh, die bittere Wurzel. Keine Bitterkeit, deshalb Vergebung. Keine Bitterkeit zulassen. Ja. Indirekt. Hier also gemeint. Dann weiter. Einander Gnade geben. Da muss ich was dazu erklären. Epheser 4, Vers 29. Einander Gnade geben heißt... Na, lesen wir zuerst den Vers. Epheser 4, 29. Danke. Also hier werden wir aufgerufen, dass wir nicht einen geistlichen Mundgeruch haben sollen. Das stinkt aus unserem Munde heraus. Also Worte aus unserem Mund herauskommen, die schlecht riechen. Das sollen wir nicht. Sondern es sollen Worte herauskommen, die gut sind, die gut schmecken oder gut riechen. Im übertragenen Sinne jetzt, zur Erbauung, je nachdem, wie das Bedürfnis ist. Das heißt, der andere muss gebaut werden und da braucht es Weisheit. Was braucht er? Was braucht der andere gerade? Was ist das Bedürfnis? Damit es denen, die es hören, Gnade gebe. Gnade heißt ein Geschenk von Gott. Also Gottes Hilfe, Gottes Kraft, Gottes Geschenk. Das heißt, der Gedanke ist der, so reden, dass das, was du redest, für den anderen ein Geschenk Gottes ist. Dass das eine Hilfe ist, die er von Gott bekommt. Dass durch deine Worte er eine echte Hilfe bekommt für sein Leben. Das kommt von Gott. Gnade von Gott. Damit es den Hörern Gnade gebe. Also der Herr gebraucht unser Reden, damit die anderen Gnade bekommen. Hilfe. Gnade ist immer Hilfe und Kraft. Geschenk. Zurück. Einander ermuntern und trösten. Einander ermahnen und zurechtweisen. Ermahnen, hier wirklich ermahnen, das stärkere Wort, nutetein, zurechtweisen. Einander aufrufen, hier ist das mildere Wort, parakalein. Zusprechen heißt es, einander zusprechen, gut zureden, einander lehren, nicht nur in der Lehrstunde, sondern auch so im persönlichen Gespräch, einander bauen, also lehren, indem wir das Wort Gottes weitergeben, einander bauen, das allgemein, einander die Sünden bekennen, dort wo es nötig ist natürlich, wir machen hier keine katholische Beichte, dort wo ich jemand anderen etwas Schaden zugefügt habe, ist es gut, wenn ich ihm das bekenne und mit ihm das darüber spreche. Oder wenn der Zusammenhang dort ist, im Jakobusbrief, ist, wenn jemand krank ist und die Krankheit ist darauf zurückzuführen, dass er irgendwelche Sünden geheim gehalten hat und er kommt dann zur Erkenntnis, der Heilige Geist wirkt an ihm, das schlechte Gewissen wirkt und dann soll er seine Sünden bekennen und soll auch Geschwister oder Älteste zu sich rufen und ihm das aufdecken. Dann kann der Herr wieder heilen. Es gibt es ja, dass man über längere Zeit hinweg Sünden verbirgt. Und zwar nicht Kleinigkeiten. Und dann gibt es eine Züchtigung, das kann vorkommen. Aufeinander warten übrigens, steht auch in der Bibel. Aufeinander warten. 1. Korinther 11, Vers 33. Aufeinander Acht haben. uns anzureizen zur Liebe und zu guten Werken. Aufeinander Acht haben. Füreinander sorgen, 1. Korinther 12, Vers 25. Und weiter. Miteinander weinen und leiden. Wenn einer leidet, der andere ist mit. Weinen. Miteinander erbaulich reden, Epheser 5, Vers 19. Untereinander Frieden halten, Markus 59. Sich miteinander freuen. Sich mitfreuen, wirklich mitfreuen, von Herzen. Nicht die Freude des anderen dämpfen. Der freut sich, dann darf ich mich mitfreuen. Nicht sagen, ja, warte nur, wenn du älter wirst oder wenn du das, was anderes noch erlebst, dann wirst du schon sehen. Nein, nicht dämpfen, er soll sich freuen. Zueinander freundlich und feinfühlig sein, Epheser 4, 32. Gegeneinander gleichgesinnt sein, in Absicht und Ziel. Gegeneinander gastfrei sein, also offenes Haus. Dem Guten nachstreben gegeneinander, das Leben füreinander geben, mit einem Wort einander lieben, Johannes 13, Vers 34. Ihr seht, das ist eine ganz schöne Liste. Man merkt, worauf Paulus die Betonung legt, oder? Das Miteinander, das ist entscheidend. Beziehung. Ja, das lasse ich jetzt aus. 10. Punkt. Der Leib ist strukturiert. Das heißt, geordnet. Da ist eine Ordnung. Die Gemeinde Jesu ist nicht ein Haufen, ein zusammengewürfelter Haufen von irgendwelchen Leuten, die halt irgendwo so wie zufällig zusammenkommen und dann machen sie halt irgendwas, was ihnen einfällt. Nicht das ist Gemeinde und das ist Versammlung. Es gibt eine Struktur. Wie ist die Struktur? Es ist die Struktur des Leibes. Das heißt, wir haben ein Haupt und wir haben Glieder. Die Regierung, das Haupt regiert. Das Haupt ist Jesus Christus und er regiert über sein Wort natürlich. Und er lenkt, er regiert nicht nur als König, sondern er lenkt auch die Glieder. Und zwar alle Glieder, die begabt sind, nämlich alle sind begabt. Er lenkt die Glieder. Er lenkt den Leib durch weitere begabte Glieder. Also ein Glied dient dem anderen und dadurch geschieht eine Lenkung. Aber das alles geschieht vom Haupt aus. Also dass wir den Finger bewegen, geschieht wegen dem Haupt, wegen der Verbindung zum Haupt. Und genauso ist es im Leib Jesu Christi. Dass wir was Sinnvolles tun, geschieht deshalb, weil wir mit Jesus Christus verbunden sind. Gegenseitiger Dienst. Ein Bibelvers zur Regierung des Hauptes. Kolosser 2, Vers 18, das Haupt, von dem aus der ganze Leib durch die Gelenke und Bänder versorgt wird und zusammengeschlossen wird und wächst. Von dem aus der ganze Leib durch die Gelenke und Bänder versorgt und zusammengeschlossen wächst. Also er regiert. Weiter. Der Herr lenkt die Gemeinde durch Glieder, die mit Gnadengaben begabt sind. Und jetzt gibt es verschiedene. Jetzt gibt es gewisse Glieder im Leib, die sind Leiter. Das habe ich schon gesagt. Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Erstens Apostel, zweitens Propheten, drittens Lehrer und so weiter. Aber bitte, die regieren nicht. Und das haben viele nicht verstanden und es gab ganz viele Nöte in vielen Gemeinden, weil die gemeint haben, es gibt gewisse Leute, die regieren in der Gemeinde. Da gibt es Älteste, die meinen, sie sollen regieren. Aber in der Bibel steht nirgends, dass Älteste regieren sollen. Die Ältesten sind keine Könige. Die Ältesten sind Diener. Sie regieren nicht, sondern sie steuern. Und das ist ein Unterschied. Sie sind Hirten. Ein Hirte regiert nicht. Ein Hirte ist nicht König. Ein Hirte im Wirklichen, bei den Schafen, ist einer, der schaut, dass die Schafe Weide bekommen und dass sie beschützt werden und der geht ihnen voran. Vorangehen, weiden und schützen. Und so auch die Ältesten, beziehungsweise die Gemeindehirten, die steuern, gehen voran, die schützen, die helfen, raten, und so weiter, rufen auf, ermahnen, korrigieren, erinnern, warnen. Nicht nur die Ältesten tun das. Jeder tut das in dem Maße, wie der Herr ihn verwendet. Aber die Ältesten haben größere Verantwortung. Die Frage ist, ob die, ob die Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer, ob das übergemeindliche Leute sind oder nicht. Naja, Apostel waren ohnehin überörtlich, das waren ja Missionare, das waren Leute, die unterwegs waren. Unterwegs Leute sind immer überörtlich. Propheten gab es am Ort und auch überörtlich. So oder so. Evangelisten gab es am Ort oder überörtlich. Hirten gab es am Ort. Und Lehrer gab es am Ort oder überörtlich. Vielleicht gab es auch Hirten überörtlich, das weiß ich nicht. Aber das, wie es scheint, sind hier eine ganze Reihe, also auch überörtlich. Das heißt, diese Menschen als solche sind der Gemeinde gegeben. So wie der Herr sie führt, bleiben sie am Ort oder sind dann auch unterwegs. Eine Zeit lang blieb der Apostel Paulus auch am Ort. In Ephesus blieb er mal 3 Jahre am Ort, obwohl er ein Apostel war. Und ein Apostel ist ja einer, der unterwegs ist. Der ist gesandt vom Herrn, aber der Herr bestimmt, wie lange er bleibt und wie lange und wo er dann wieder hingeht. Also beides. Am Ort und überörtlich. Da sind die Bibelstellen. Nicht 2. Korinther 1, Vers 24. Nicht regieren. Nicht, dass wir Herren sind über euren Glauben. Wir sind nicht Chefs über eurem Glauben, sondern wir sind Mitarbeiter an eurer Freude, sagt Paulus. Und das ist ein Apostel, der so spricht. Also auch die Apostel haben sich nicht als Könige verstanden, als Regierende. 1. Petrus 5, Vers 3. Älteste sollen nicht herrschen, nicht als solche, die über die Anteile herrschen, sondern als solche, die Vorbilder der kleinen Herde werden. Nicht herrschen, sondern Vorbilder sein. Und dann wird man geschätzt und dann horchen die anderen auch zu, wenn man ein Vorbild ist. Struktur ist also grundsätzlich wichtig. Jede Gruppe hat eine Struktur. Aber für uns ist wichtig, wir müssen die Struktur haben, die das Neue Testament hat. Struktur ist nicht etwas, was man auf dem grünen Tisch macht. So, wir machen jetzt so zwei Evangelisten und 3 Hirten. Und wie viele Älteste braucht man? Ja, sagen wir 4. Und wie viele Lehrer braucht man? Ja, sagen wir auch 3. Nicht so. Das macht man nicht so. Sondern das geschieht nach den Gnadengaben. Das ist die Struktur der Gemeinde ist die Struktur eines Leibes. Alle hängen am Haupt und dann hat Gott, das Haupt verteilt die Gnadengaben und die Rollen. Das ist nicht was Statisches, also was Gleichbleibendes, sondern das wächst, das entsteht. Ich kann nicht Älteste einsetzen, wenn keine da sind. Ich kann mich nicht hinsetzen und sagen, so, wir gründen jetzt Gemeinde und machen 3 Älteste und so weiter. Das geht nicht. Gemeinden übrigens werden im Neuen Testament nicht gegründet, sondern sie entstehen einfach durch Evangelisieren. Dann sind Gemeinden da. Dann müssen sie allerdings noch was lernen. Dann brauchen sie eine gewisse Struktur. Aber die Struktur ist die des Leibes. Das Ganze ist also etwas, was wächst. Wir sprechen heute von Gemeindegründungsarbeit und so weiter. Was wir meinen, verstehe ich schon. Wir meinen, es entsteht eine neue Gemeinde. Ja? Eine neue Gruppe formiert sich neu, meinen wir. Aber das Wort gründen wird da in der Bibel nicht verwendet. Ja, das lasse ich aus. Sind noch Fragen? Also, es war jetzt ziemlich viel heute Vormittag. Aber ich denke, wir haben verstanden, worum es geht. Es geht um Beziehungen. Es geht um ein Miteinander und Füreinander da zu sein. Und es geht darum, dass die Glieder am Haupt des Leibes hängen. Und dass sie sich nicht isolieren von den anderen Liedern. Und wenn wir das, wir müssen das selber aufnehmen, wir müssen das selber und für uns selber wiederholen, wir müssen geprägt sein von diesem Bild des Leibes. Das wird uns helfen und wir sollen dann auch andere Christen prägen. Die müssen verstehen, was jeder Christ muss ein richtiges Selbstverständnis haben. Und wenn er sich versteht als Glied eines Leibes, dann wird das positiv werden für sein Verhalten, für seinen Umgang mit den anderen. Wir brauchen keine vollkommenen Leute. Wir brauchen Menschen, die beten, die sich nach der Bibel ausrichten wollen, die bereit sind zur Korrektur. Das ist viel wichtiger, als dass wir vollkommen sind. Dass wir korrekturbereit sind. Ich kann viele Fehler machen, wenn ich jedes Mal nach dem Fehler sage, ah, das war nicht richtig, ich möchte mich da verändern. Und verändere du mich und zeig mir, wie ich es richtig machen soll. Das ist viel wichtiger, diese Haltung. Wir wandeln in dem Wissen, wir sind unvollkommen und wir leben aus der Vergebung. Das zeichnet eine Gruppe aus. Wir leben aus der Vergebung. Familie auch. Das, was ich hier sage, gilt für die Familie auch. Wir wissen, wir sind unvollkommen und wir leben aus der Vergebung. Die Eltern und die Kinder. Wir brauchen Ermutigung. In einer Zeit wie unserer, wir sind sehr stark, man ist sehr stark beansprucht, man hat viele Anforderungen des Lebens überhaupt da. Unser Leben ist schwerer geworden, weil wir in einer Welt leben, wo die so schnell lebt und es wird so viel verlangt. Und man hat so viele Möglichkeiten und so viele Versuchungen. Und so. Das ist alles stärker da. Das Leben früher war langsam. Und in so einer schwierigen Zeit, wo man so viel hat, wo so viel los ist, brauchen wir Ermutigung und brauchen Vorbilder, die uns immer wieder zurückführen in die Stille. Also, aber das Wichtigste ist wirklich, dass man selber eng mit dem Haupt in Verbindung bleibt. Mit dem Haupt Jesus Christus. Man kann in Verbindung bleiben, während man redet. Man kann innerlich zum Herrn rufen, während man mit dem Bruder oder Schwester redet über irgendwas. Da gibt es einen Konflikt, oder? Und man spricht jetzt. Man merkt, jetzt wird die Situation schwierig. Innerlich beten. Ich kann mich gut erinnern, ich hatte ein Gespräch mit jemandem und es ging tief in die Nacht hinein und er hatte da so neue Ideen und Gedanken. Und ich habe innerlich zum Herrn gefleht, Herr, bitte gib mir Weisheit, bitte überwinde diesen Bruder und zeige ihm, dass es nicht richtig ist, dass er jetzt in eine richtige, falsche Richtung lenkt, in seinem Denken. Und irgendwann, das war so schön, das war 2 Uhr in der Nacht oder so, irgendwann sagt er, ah ja, genau. Jetzt hat er wirklich zugehört. Jetzt hat er einen Gedanken aufgegriffen und er hatte seine Vorstellungen, oder? Und jetzt hat er den anderen Gedanken erst richtig aufgegriffen. Und dann hat man gemerkt, jetzt denkt er um. Das war so schön. Da hat der Herr hat eingegriffen. Ich war so froh. Jetzt habe ich gemerkt, das kannst du nicht machen. Das macht der Herr. Und dann ab diesem Zeitpunkt hat sich das Gespräch dann beruhigt und hat sich zum Positiven gewendet. Und 3 Uhr morgens waren wir dann mit Frieden auseinandergegangen. Oder ich weiß nicht was, 2:30. Jedenfalls. Wir dürfen das erleben. Oder mit den Kindern, wenn man Schwierigkeiten hat. Einfach beten. Der Nehemia, was hat er gemacht? Da betete ich zum Herrn, zu dem Gott des Himmels und redete zum König. Also, der König fragt ihn was und der sieht jetzt, jetzt ist der entscheidende Moment und er ruft innerlich zum Herrn und spricht zum König. Gleichzeitig, oder? Der war mit dem Herrn verbunden, während er gesprochen hat mit dem König.